Hallo, liebe Freunde, und auch wenn man es langsam nicht mehr wirklich sagt, so wünsche ich euch dennoch ein frohes neues Jahr und heiße euch zum ersten Deport Magazin 2020 willkommen. Ausgabe 70 haben wir inzwischen, meiner treu, wie die Zeit vergeht. Zum Jahresanfang gibt es jetzt nicht direkt irgendeine große Meldung, dafür aber viele Zahlen. So schauen wir in dieser Folge auf den Spielemarkt in den USA zurück. Wir bekommen erste Zahlen zum Epic Game Store und auch die Livestream-Plattformen Twitch, YouTube Gaming und Mixer, die wurden vermessen und miteinander verglichen. Außerdem gibt es einen neuen Anteilseigner bei Platinum Games, Sony bleibt der E3 auch 2020 fern und Microsoft pfeift auf Exklusivspiele für die neue Xbox. Tencent kauft sich bei Platinum Games ein. Am 7. Januar vermeldete das japanische Entwicklerstudio Platinum Games, dass der chinesische Konzern Tencent als Kapitalinvestor in das Unternehmen einsteigt. Diese Partnerschaft habe dem Studiopräsidenten Kenichi Sato zufolge keinen Einfluss auf die Unabhängigkeit des Studios und man werde weiter unter der bisherigen Firmenstruktur arbeiten. Das Kapital würde man nur nutzen, um das eigene Geschäft zu stärken und von der Spieleentwicklung in Richtung Eigenpublishing zu expandieren. Sato hofft außerdem auf eine breitere globale Präsenz von Platinum Games. Er will aber weiterhin hochwertige Spiele produzieren, die den Namen des Studios gerecht werden. Platinum Games ist als Entwickler für Titel mit sehr actionreichem, anspruchsvollem Gameplay für die Hardcore-Zielgruppe bekannt, etwa die Bayonetta-Reihe, Metal Gear Rising Revengeance, Nier Automata oder Astral Chain. Das Studio ging aus der Schließung des Capcom-Hausstudios Clover im Jahre 2007 hervor und hat bis heute einen ziemlich guten Ruf als Spezialist für Actionspiele. Die Tencent Holding hingegen, die nun bei Platinum Games eingestiegen ist, die ist ein gigantischer chinesischer Internetkonzern, der in China Social Media, Website, Entertainment wie Filme oder Games, Netzhandel und den Werbemarkt dominiert. Tencent ist seit einigen Jahren bereits auf Expansionskurs und ist inzwischen auch Eigner der League of Legends Entwickler Riot Games und des Path of Exile Entwicklers Grinding Gear Games. Außerdem hat Tencent Anteile an diversen westlichen Studios und Publishern, etwa Epic Games, Frontier Developments, Bluehole, Ubisoft, Activision und Paradox. Nun kommt Platinum Games noch mit dazu, sicherlich auch mit der Hoffnung des Studios, eine Scheibe des boomenden chinesischen Spielemarktes abzubekommen. Der scheint für nicht-chinesische Hersteller immer noch nur schwer erreichbar zu sein, wenn man keine lokalen Partner hat. Und Platinum hat nun einen. Und außerdem hat das japanische Studio nun die Chance oder die Hoffnung, sich endlich von fremden Marken und Publishern unabhängig zu machen. Epic veröffentlicht Zahlen zum Epic Game Store. Knapp über ein Jahr ist es her, da startete mit dem Epic Game Store ein Steam-Konkurrent für den PC, ein alternativer digitaler Spielestore, der mit deutlich geringeren Gebühren für Entwickler warb und versuchte Neukunden mit Gratisspielen und allerlei Exklusivtiteln für sich zu gewinnen. Letztere sorgten dann aber zunächst für viel Frust und Unverständnis bei den Spielern. Immer wieder mal hatte ich den Store hier im Magazin als Thema, sei es, wenn es um die Deals zwischen Epic und den Entwicklern ging oder um Entwickler oder Publisher, die ihre Community mit dem Wechsel zum Epic Store überraschten, obwohl sie längst Steam-Releases angekündigt hatten. Die ganze Zeit über gab es aber eines nicht, harte Zahlen zum Umsatz und zu den Userzahlen von Epic Games und die gab das Unternehmen nun erstmals am 14. Januar bekannt. Kurz die wichtigsten Fakten. Im ersten Jahr hatte der Epic Game Store 108 Millionen registrierte Kunden, 680 Millionen Dollar Umsatz und davon wurden 251 Millionen für Drittanbieterspiele für PC ausgegeben, die im Epic Store angeboten wurden. Das sind ganz ordentliche Zahlen, aber das ist kein Vergleich zu Steam. Da sind zwar harte Zahlen ebenfalls rar, da Valve eben nicht börsennotiert ist, sondern ein Privatunternehmen, aber bereits für das Jahr 2017, was schon eine ganze Weile her ist und seitdem ist das Spieleangebot bei Steam nur gewachsen. Schon damals wurden der Umsatz von Steam im Jahr auf über 4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zumal es hierbei auch noch zu bedenken gilt, dass der Epic Store Launcher für den PC gleichzeitig auch für den Battle Royale Erfolgstitel Fortnite genutzt wird, was die User- und Umsatzzahlen deutlich aufblasen dürfte. Daher auch der krasse Unterschied zwischen dem Gesamtumsatz von 680 Millionen und dem Drittherstellerumsatz von nur 251 Millionen. Da zählen halt auch so Sachen dazu wie das Epic Game Store exklusive Borderlands 3 und viele andere Spiele. Aber insgesamt bleiben da halt noch viele Fragen offen. Mit all den Gratisspielen, mit den Zahlungen an Entwickler für Exklusivdeals, mit den Kosten für die Infrastruktur und so weiter, macht der Epic hier Gewinn? Und wenn nein, womit ich rechne und was für so Unternehmen, die wachsen oder Plattformen, die wachsen, völlig normal ist, wie viel Verlust hat Epic gemacht? Und liegen diese Zahlen im Plan von Epic Games? Und wie haben sich die Zahlen übers Jahr entwickelt? Ist da ein stabiles Wachstum vorhanden? Gibt es irgendwelche Trends? All das wissen sicher nur die Eingeweihten bei Epic. Was das Unternehmen nun in Bezug auf das vor uns liegende Jahr erklärte, das lässt sich unter weiter wie bisher zusammenfassen. Man werde weiter auf Exklusivdeals setzen und ebenfalls weiterhin regelmäßig neue Gratisspiele veröffentlichen, um die Kundschaft bei der Stange zu halten. Und wo wir schon bei Zahlen sind. Zahlen zum US-Spielemarkt 2019. Die vom Institut NPD erhobenen US-Verkaufszahlen für PC- und Konsolenspiele im Digitalvertrieb und im Handel für den Dezember und somit auch für das gesamte Jahr 2019 sind raus und die sind durchaus interessant. Bevor wir zu den Top 10 Spielen des vergangenen Jahres kommen, noch ein paar Erkenntnisse zur Lage der US-Spielenation. Sie macht weniger Umsatz. Mit 3 Milliarden Dollar Umsatz im Dezember waren es 15% weniger als im Vorjahr und auch das gesamte Jahr über kamen mit 14,6 Milliarden Dollar 13% weniger Umsatz als im Jahr 2018 zusammen. Hierzu fallen neben Spieleumsätzen übrigens auch noch die Umsätze mit Hardware und mit Accessoires und in allen Bereichen sanken hier die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr. Damit bestätigten die Zahlen also das, was Publisher und Branchenkenner schon länger als eine herausfordernde Übergangsphase bis hin zum Release der neuen Konsolen bezeichnen und teils auch als Argument für Massenkündigungen und Umstrukturierungen hernehmen. Man bemerke hier außerdem, wie stark der Dezember anteilig am Jahresumsatz ist. Über 20% des jährlichen Games-Umsatzes in den USA wurden in diesem einen Weihnachtsmonat erreicht. Kein Wunder also, dass so viele hochkarätige Spiele Ende November erscheinen. Und nun, Trommelwirbel, die Top 10 Spiele aus den USA im Jahr 2019. Also das gesamte Jahr 2019 und der amerikanische Markt. Ich lese sie von hinten nach vorne vor, also von Platz 10 bis Platz 1. Ihr könnt mal jetzt kurz Pause drücken und selbst eure Prognosen abgeben, mal überlegen, wer da genannt wird und wer nicht. Und los geht's auf Platz 10 mit Mario Kart 8. Dann auf Platz 9 Tom Clancy's The Division 2. Auf Platz 8 Kingdom Hearts 3. Die 7 Super Smash Bros. Ultimate. Die 6 Star Wars Jedi Fallen Order, die 5, für mich echt überraschend, Mortal Kombat 11, die 4, Borderlands 3 und jetzt das Treppchen. Auf Platz 3 Madden NFL 20, auf Platz 2 NBA 2K20 und auf Platz 1, es überrascht niemanden, Call of Duty Modern Warfare 2019. Und hey, mit dem vergangenen Jahr, da ging ja auch direkt eine Dekade zu Ende. Und die NPD hat lustigerweise auch gleich die meistverkauften Spiele in den USA von 2010 bis 2019 rausgelassen. Sprich, die meistverkauften Spiele der Dekade. Und bevor ich sie hier vorlese, gleich schon mal ein Spoiler. Die Lorbeeren teilen sich gerade mal 3 Hersteller unter sich auf. Platz 10, Minecraft. Platz 9, Call of Duty Black Ops 4. Platz 8, Call of Duty World War 2. Platz 7, Red Dead Redemption 2. Platz 6, Call of Duty Ghosts. Platz 5, Call of Duty Black Ops 3. Platz 4, Call of Duty Modern Warfare 3. Platz 3, wir betreten jetzt das Podium, Call of Duty Black Ops 2. Und Platz 2, das meistverkaufte Call of Duty der letzten Dekade, Call of Duty Black Ops. Treyarch hat hier also echt ein Händchen für Umsatz gehabt, für die Call of Duty Franchise. Aber fürs Treppchen, also für den absoluten obersten Platz, hat es nicht gereicht. Den schnappt sich Take-Two Interactive, / Rockstar Games mit dem Spiel der Dekade, mit Grand Theft Auto 5. Auch nicht allzu überraschend. Und ist es nicht krass zu sehen, wie unfassbar dominant Call of Duty im US-Spielemarkt ist? Unglaublich. Und bevor wir uns jetzt endlich aus der Welt der Zahlen verabschieden, werfen wir noch einen Blick ins Livestreaming-Geschäft. Streaming-Zahlen 2019, Einbruch bei den Twitch-Zuschauern. Am 16. Januar veröffentlichte der Streaming-Software-Hersteller Streamlabs in Kooperation mit dem Marktforscher Newzoo einen Rückblick auf das Jahr 2019 und die Zuschauerentwicklung bei Twitch, YouTube Gaming Live und Mixer. Und daraus wird ersichtlich, dass das große Abwerben bekannter Twitch-Streamer an Konkurrenzplattformen ab dem August 2019 inzwischen messbare Folgen hat. Zur Erinnerung, in den letzten Monaten wurden etwa Ninja und Shroud von Mixer, Courage JD von YouTube Gaming Live und Disguised Toast von Facebook abgeworben, um künftig nur noch dort zu streamen. Und keine Sorge, ich kenne die auch alle nicht. Aber sie sind wohl offensichtlich große Tiere gewesen mit einem riesen Publikum und sie wurden von der Stammplattform Twitch weggeworben. Jedenfalls ist diese Entwicklung in Summe jetzt langsam sichtbar. Und zwar an einem plötzlichen Knick bei den Twitch-Zuschauerzahlen im vierten Quartal. Die Kennzahl, die hier erhoben wurde, ist die Gesamtzahl der geschauten Stunden des Publikums. Und da sank die Zahl der geschauten Stunden auf Twitch im vierten Quartal auf 2,3 Milliarden. Und das ist ein deutlicher Rückgang von den 2,6 Milliarden im Vorquartal und sogar noch ein Hauch weniger als derselbe Wert im Vorjahresquartal, also im vierten Quartal 2018. Insgesamt ist Twitch aber auch im Jahr 2019 gewachsen, um etwa 12% gemessen an den geschauten Stunden. Der Knick zum Jahresende könnte aber einen Trend andeuten, der sich vielleicht dieses Jahr fortsetzt. Allerdings ist nach wie vor Twitch der absolute Platzhirsch mit über 9,7 Milliarden geschauten Stunden. Danach folgt YouTube Gaming Live mit knapp 2,9 Milliarden Stunden und Microsofts Streaming-Plattform Mixer erreichte nur 357 Millionen geschaute Stunden. Wachstumsmäßig ist YouTube hier also definitiv gut unterwegs und konnte etwa die Zuschauerstunden vom ersten bis zum vierten Quartal um 46% steigern und sich für 2019 einen ordentlichen Marktanteil von 27,6% sichern. Auch Mixer wuchs ordentlich und konnte seine Zuschauerstunden im Vergleich zum Vorjahr direkt verdoppeln und hat interessanterweise trotz deutlich geringerer Zuschauerzahlen eine ähnlich hohe Zahl einzigartiger Streaming-Kanäle wie auch Twitch. Das Angebot ist dort also im Vergleich zur Zuschauerquote deutlich höher und deutlich diversifizierter. Mixer hat ein völlig anderes Output zu Zuschauerverhältnis als seine Konkurrenz. Wie das zu interpretieren ist, das frage ich mich hier. Ist es ein Zeugnis davon, dass Microsoft hier viele Kanäle subventioniert, also Geld in diesen Service pumpt, um diese Vielfalt aufrechtzuerhalten? Ist da eine Blase kurz davor zu platzen? Oder ist das Resultat eines anderen Wirtschaftens, aber aus der Ferne? Und als jemand, der nicht allzu viel Streaming verfolgt, erkenne ich hier keine großen Unterschiede. Und immerhin im Oktober 2019 haben schließlich die Gründer von Mixer den Microsoft-Konzern verlassen. Ha, kriselt das da? Oder interpretiere ich die Daten einfach nur falsch? Meist gesehener Spielehersteller war übrigens Riot Games, der Hersteller von League of Legends, mit fast 1,1 Milliarden geschauten Stunden, also beinahe 10% der gesamten Livestream-Zuschauerschaft und des Publikums haben sich dann offensichtlich League of Legends angeschaut. Das zeigt, wie unfassbar dominant dieses eine MOBA ist im Angebot der Streaming-Kanäle. Epic Games landete damit knapp auf dem zweiten Platz, der Fortnite-Hersteller, und die dürften auch langsam mitbekommen, wie der Fortnite-Hype abkühlt. Von diesem Spiel wurden 2019 28,5% weniger geschaut als noch im Jahr zuvor. Und jetzt ist endlich genug mit Zahlen und weiter geht's mit Sony und Microsoft. Sony verzichtet auch 2020 auf E3-Teilnahme. Bereits 2019 war Sony nicht auf der E3 vertreten, der jährlich im Juni stattfindenden US-Spielemesse Electronic Entertainment Expo, auf der traditionell die meisten Neuankündigungen und die größten News des Jahres passieren. In Vorbereitung auf den Launch der PS5 im Jahre 2020 ging Sony da im vergangenen Jahr einen Sonderweg und verzichtete gänzlich auf eine E3-Präsenz. Nicht mal eine Parallelveranstaltung, wie etwa eine Pressekonferenz oder irgendwelche Events, wie sie etwa Electronic Arts seit einigen Jahren abhält, und Electronic Arts hält sich dabei zeitlich wie räumlich sehr eng an die E3, gab es von Sony. Von Sony gab es exakt nichts zur E3. Stattdessen kündigte der Konzern neue Spiele, Release-Termine und weitere Details mittels unregelmäßiger Webvideos an, ähnlich der Nintendo-Direktübertragungen. Auf der Gamescom in Köln war Sony dann aber wieder mit einem Stand vertreten, genauso auf anderen, ja, eher Consumer-Messen. Und auch 2020 behält Sony diesen Kurs bei. Ein Sony-Sprecher äußerte sich am 13. Januar gegenüber der Branchenwebsite gamesindustry.biz wie folgt. Zitat: Nach gründlicher Überlegung hat sich Sony Interactive Entertainment dazu entschieden, nicht an der E3 2020 teilzunehmen. Wir haben großen Respekt für die Entertainment Software Association als Organisation, aber wir glauben nicht, dass die Vision der E3 2020 der richtige Schauplatz dafür ist, worauf wir uns dieses Jahr konzentrieren. Zitat Ende. Man wolle stattdessen auf hunderten Endkunden-Events auf der ganzen Welt präsent sein und Gerüchten zufolge wird auch die Enthüllung der PS5 samt Vorstellung erster Spiele und Konsolenfeatures in einem gesonderten Sony-Event stattfinden, ähnlich wie damals 2013 die allererste Vorstellung der PS4, und angeblich soll das bereits im Februar in New York der Fall sein. Gerüchte halber. Absolut keine Garantie. Erste Informationen zur kommenden Konsole gab Sony bereits 2019 bekannt und das relativ ungewöhnlich in Form einiger Exklusivberichte und Interviews mit dem Tech-Magazin Wired. Da bin ich gespannt, wie das dieses Jahr weiterläuft, wann Sony also noch welche Details zur neuen PS5 verrät. Die E3 derweil befindet sich ein wenig in der Krise. Die Messe ist für Aussteller sehr teuer und ihr Konzept ist umstritten. Games Industry zufolge wünschen sich manche Teilnehmer eher einen Wandel hin zur Publikumsmesse mit viel Außenwirkung und Hype, darunter EA und Sony. Andere wollen hingegen, dass die E3 eher die Fachmesse für die Gamesbranche bleibt, als die sie ursprünglich begann. Vom 9. bis zum 11. Juni 2020 wird sie dieses Jahr stattfinden und dann werden wir sehen, ob sich vielleicht Anzeichen des Wandels für die Messe feststellen lassen und wir werden sehen, wer am Ende alles dabei sein wird. Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer jedenfalls deutete auf Twitter bereits an, dass man bereits eifrig an der E3-Teilnahme arbeiten würde. Und apropos Xbox und Microsoft. Microsoft verzichtet bei Eigenproduktionen auf Exklusivität für neue Xbox. Für Staunen und Diskussionen sorgte am 10. Januar ein Interview des Chefs der Xbox Game Studios, Matt Booty, mit dem britischen Branchenmagazin MCV. Der äußert sich angesichts des anstehenden Starts der neuen Next-Gen-Konsole Xbox Series X Ende des Jahres mit einer überraschenden Strategie, was die Releases von Microsoft-Eigenproduktionen angeht. Zitat: Bei all dem, was wir in den kommenden 1-2 Jahren produzieren, werden all unsere Spiele, so ähnlich wie auf dem PC, auf dem ganzen Spektrum unserer Gerätefamilie laufen. Wir wollen sicherstellen, dass wenn jemand zwischen jetzt und dem Release der Series X in Xbox investiert, dass er das Gefühl hat, eine gute Investition gemacht zu haben und dass wir ihm mit unseren Inhalten verpflichtet sind. Zitat Ende. Bootys Aussage zufolge werden also Next-Gen-Xbox-Spiele auch für die alte Xbox One erscheinen. Genauso wie auch für den PC. Diese Aufweichung der Xbox-Plattform weg von der reinen Konsolenexklusivität hin zum Parallelrelease, auch für den PC, die ist schon eine Weile her und anscheinend für Microsoft ein echter Erfolg. Dass nun aber auch zu jedem der kommenden First-Party-Spiele für die neue Xbox auch Versionen für die alte Xbox kommen werden, das irritiert viele User und auch Technikanalysten, wie etwa das Digital Foundry Team, das immer wieder diese Grafik- und Performance-Analysen von modernen Spielen präsentiert und bis in die Tiefe diskutiert. Denn die neuen Konsolen, sowohl Xbox Series X als auch die PlayStation 5, die kommen mit wirkmächtigen Hardwareverbesserungen daher im Vergleich zur Vorgeneration, etwa mit schnellen SSD-Festplatten und deutlich besseren CPU-Kernen als die vorherigen Modelle. Diese Hardware-Upgrades ermöglichen ganz neue Spielerfahrungen und Features, wenn es etwa um Physikeffekte oder die Simulation großer Menschenmassen oder 3D-Sound oder Ladezeiten geht. Mittels der neuen schnellen SSD-Festplatte kann etwa eine Spielumgebung viel, viel schneller ins Spiel hineingeladen werden. Man sagt dazu gestreamt werden, was zum Beispiel bei Open-World-Spielen bedeuten kann, dass man mit einer Spielfigur sehr viel schneller durch eben diese Spielwelt hindurch kann. Sony demonstrierte das bereits anhand von PS5-Prototypen-Hardware, die in der Lage war, eine speziell angepasste Version des Spider-Man-Spiels für die PS4 in einer dramatisch höheren Geschwindigkeit darzustellen. Und das ermöglichte eben eine viel rasantere Bewegung durch die Stadtumgebung als auf der PS4, die da längst ins Stocken geriet und überhaupt nicht mehr spielbar war. Und diese Limitation der alten PS4, die eben nur in einer gewissen begrenzten Geschwindigkeit Daten von der Festplatte, von der Magnetfestplatte in das Spiel reinladen kann, die sorgte eben dafür, dass in diesem Spider-Man-Spiel für die PS4 der Fortbewegung des Spider-Man-Avatars ja praktisch ein Geschwindigkeitslimit vorgegeben war. Dass Microsofts First-Party-Spiele nun auch zukünftig auf der Xbox One laufen müssen, das verhindert also in der Theorie, dass Entwickler manche dieser Möglichkeiten, die die neue Hardware bietet, voll ausnutzen und etwa zum Fundament von Spielsystemen machen können. Der Unterschied in Sachen Grafikpower ist sicherlich am leichtesten überwunden, indem man den Spielen für die ältere Konsolen Framerate, Auflösung, Effekte und Texturdetails kürzt. Doch wenn der schwache Hauptprozessor sowie die langsame Festplatte der Xbox One der kleinste gemeinsame Nenner aller Versionen sein werden, verhindert das nicht Innovationen und Evolution? Verschenkt das nicht extrem viel Potenzial? Auf der anderen Seite wirkt diese Strategie aus einer wirtschaftlichen Sicht durchaus vernünftig. Eine neue Konsole hat zwangsläufig zunächst eine sehr kleine Hardwarebasis weltweit. Schließlich müssen sich die User erstmal alle diese neue Konsole kaufen, müssen sich dazu entscheiden, die Konsole zu kaufen, in dem Moment, wo sie am teuersten sein wird und die wenigsten Spiele hat. Neue Spiele können sich also gar nicht so gut verkaufen, wenn sie ausschließlich exklusiv nur für neue Konsolen erscheinen. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob das neue Halo Infinite zunächst nur für die Xbox Series X erscheint oder zusätzlich auch für PC und die etwa 44 Millionen bereits in den Haushalten vorhandenen Xbox One-Konsolen. Und auch wenn manches Gameplay-Feature zunächst nicht mit den neuen Spielen realisiert wird, das in der Theorie bei Exklusivität möglich wäre, so werden die Spiele für die neuen Konsolen dennoch sichtbar besser aussehen. Man wird ihnen ansehen, dass sie Next-Gen sind. Diese Phase der gleichzeitigen Releases für neue und für alte Konsolen, die kennen wir ja bereits aus den Jahren 2013 und 2014, als viele Third-Party-Titel für beide Generationen erschienen sind. Man denke an Assassin's Creed 4, man denke an die Battlefield-Spiele. Teils ist es aber mit fragwürdiger Qualität für die Low-End-Fassungen geschehen. Und ja, wir meinen dich, Schlacht um Mittelerde, das auf der PS3 grauenhaft aussah. Diese Taktik, First Party zu Cross-Gen zu verpflichten, das ist echt eine interessante Strategie und ich habe wirklich Spaß daran, ich glaube, das hört ihr auch, hier das Ganze für und wider zu überlegen. Zumal Booty ja konkret nur die nächsten 1-2 Jahre nennt. Möglich also, dass es nach einer Übergangsphase weniger dieser Cross-Generation-Titel geben wird und Microsoft irgendwann voll auf die neue Hardware setzt. Microsoft scheint hier eh das Smartphone-Konzept zu verfolgen. Die Xbox als Marke soll für die Spieler wichtig sein, weniger das konkrete Modell der Konsole. Genau wie bei Apple. Auch auf dem PC sind ja Microsofts Spiele unter dem Begriff Xbox untergebracht. Wer weiß also, wie die zukünftigen Hardwarepläne für die nächsten Jahre Xbox aussehen. Das Gerücht, dass Microsoft auch eine schwächere, preiswertere Konsole plant, das hält sich ja nun schon lange. Und auch der Name der bisher angekündigten Next-Gen Xbox, Series X, der deutet ja an, dass es noch andere Serien geben wird. Derweil hält Sony übrigens am Exklusivkonzept fest. Es wird also Spiele geben, die man ausschließlich für die neue PS5 bekommen wird. Doch auch hier gibt es gerüchtehalber so langsam ein Umdenken im Konzern. So soll etwa das Open-World-Spiel Horizon Zero Dawn, das vor etwa 3 Jahren exklusiv für die PS4 erschienen ist, bald auch für den PC erscheinen und der Spielebastelkasten Dreams, der seit vielen Jahren bei Media Molecule in Entwicklung ist und am 14. Februar für die PS4 erscheint, auch irgendwann einen PC-Release erfahren. Das sind allerdings unbestätigte Gerüchte. Quelle Twitter. Aber genug jetzt mit den Next-Gen-Konsolenspekulationen. Das Jahr ist ja noch jung und es wird noch genügend hierzu zu berichten geben. Zuletzt, wie gewohnt, ein Blick auf einige der größeren PC- und Konsolen-Releases der kommenden 2 Wochen. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Los geht es am 17. Januar mit Dragon Ball Z Karakot. K-A-K-A-R-O-T, keine Ahnung. Dragon Ball Spiele und ihre seltsamen Namen immer. In diesem Fall ist es aber kein so Versus-Prügelspiel, wie man das so oft kennt, sondern eine Art Open-World-Rollenspiel, Action-Rollenspiel. Und zwar eines, das maximalen Fanservice bieten will. Im Spielverlauf erlebt man nämlich die gesamte Story der Vorlage, inklusive aller ikonischen Momente und Kämpfe. Freilich prügelt ihr euch dabei immer noch in Echtzeit mit allerlei Bösewichten, was so ein bisschen, ja, wie so ein Prügelspiel aussieht und sich auch steuert. Nebenher gibt es aber halt noch allerlei andere Quests, ein Skillsystem und eher zweckmäßig gestaltete offene Hubwelten mit diversen Sammelaufgaben, mit NPCs und all solchem Kram. Das scheint ein Spiel zu sein, das ganz klar sein Zielpublikum kennt, Fans der Serie, und denen scheint es sich regelrecht anzubieten. Kann also sein, dass Dragon Ball Z Kakarot für PC, PS4 und Xbox One genau das Richtige für euch ist, falls ihr halt diesen ganzen Dragon Ball Z-Kram richtig cool findet. Dann kommt am 21. Januar ein Early Access Release für den PC. Normalerweise nenne ich solche Vorab-Releases ja eigentlich nicht, aber hey, im Januar ist noch nicht so viel los und außerdem ist Temtem irgendwie schon kurios, denn bei dem Kickstarter angeschobenen Projekt aus Spanien handelt es sich um einen relativ dreisten Klon von Pokémon. Freilich mit einem leicht veränderten Look und anderen Mini-Monster-Designs, aber man sieht es wirklich auf den ersten Blick, die kopieren Pokémon. Und die machen außerdem ein MMO draus. Und das finde ich ja schon irgendwie bemerkenswert, TM. Und dann bleibt dann noch der 28. Januar, der Großrelease-Tag der kommenden 2 Wochen. Da haben wir gleich einige Spiele. Fangen wir mal mit dem Kleinkram an. Pillars of Eternity 2 Deadfire, das Oldschool-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, das erscheint lange nach seinem PC-Release 2018 an diesem Tag auch für die PS4 und Xbox One. Eine Switch-Version soll außerdem später folgen. Dann haben wir am 28. Januar auch noch den 5. und finalen Akt des PC-Episoden-Adventures Kentucky Route Zero, dessen erster Akt mir damals mit seiner reduzierten, stilsicheren Grafik, toller Kameraführung und einer angenehm melancholisch-mysteriösen Stimmung echt gefallen hat. Das Ding ist nur, damals, das ist 7 Jahre her, Akt 1 erschien Anfang 2013 und jetzt erst wird die Geschichte zu Ende gebracht. gebracht. Das ist schon krass. Zeitgleich zum Release des finalen Akts für PC kommt das Spiel dann auch noch als Komplettversion mit dem Zusatz TV Edition auch für die PS4, die Xbox One und die Switch raus. Dann haben wir am 28. Januar auch noch Journey to the Savage Planet für den PC, die Xbox One und die PS4. Das ist ein sehr buntes Erkundungs- und Survival-Spiel, in dem wir optional mit einem Koop-Partner den Planeten ARY-25 erkunden und auf seine Tauglichkeit für menschliche Besiedlung überprüfen sollen. Das Kerngameplay ist mir hier echt noch etwas unklar, es scheint aber in die Richtung Crafting, Scannen, Erkunden und Kämpfen zu gehen. So vielleicht ein bisschen wie Subnautica. Keine Ahnung. Das Spiel kommt von den kanadischen Typhoon Studios, die von Ex-Ubisoftlern, EA-Lern und Warner-Mitarbeitern gegründet wurden. Fun Fact, inzwischen wurde das Studio von Google gekauft und es wird zukünftig Spiele für Stadia machen. Also hier haben wir als Konsolen- und PC-Normalspieler, die eben keinen Streaming-Dienst abonnieren, die Möglichkeit, das einzige Spiel von Typhoon Studios dieser Art zu erwerben, es sei denn, Google stößt den Laden irgendwann wieder ab. Und dann kommt am 28. Januar auch noch Warcraft 3 Reforged für den PC. Eine rundum aufgebohrte und neu inszenierte Fassung des 2003 erschienenen Echtzeitstrategie-Klassikers. Dessen Gameplay scheint Blizzard abseits von UI und Bedienungsdetails nicht anzutasten, weshalb auch Spieler mit der alten Version mit denen der neuen Version zusammenspielen können. Vor allem gibt es eine moderne Grafik, neu gerenderte Cutscenes und all die zeitgemäßen Mehrspieler-Features, die heutzutage halt so üblich sind. Außerdem gibt es nach wie vor all die Custom Games, diese teils drastisch veränderten User Maps und Spielmodi, die anno dazu mal schon im Originalspiel ein krass guter Nährboten für neue Genres wie etwa Tower Defense und MOBAs waren. Tja, und das war's mit dem Release-Ausblick und wir haben damit das Ende dieser Magazinfolge erreicht. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke von Herzen für die Unterstützung unseres Projekts und ich hoffe, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder oder wir sehen uns bereits in der kommenden Woche in Dresden oder in Berlin am 22. und 23. Januar sind wir da live auf der Bühne. Alle Infos unter www.gamespodcast.de/tour. Würde mich freuen, trinken wir ein Bier zusammen. Und ich bin gespannt, was denn in den nächsten 2 Wochen in der Welt der Spiele und der Spieleschaffenden alles passieren wird. Und ich verspreche euch, ich werde es euch in der nächsten Magazinfolge brühwarm erzählen. Bis dahin.